ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema die Hölle auf Erden. Welche Zukunft hat Gaza? Mikrofon ist Michael Riesel. Abgemagerte Kinder, verzweifelte Menschen auf der Suche nach Essen. Es sind furchtbare Bilder, die uns aus dem Gazastreifen erreichen. Das Rote Kreuz spricht von einer Hölle auf Erden. Seit dem Wochenende kommen nun zum ersten Mal seit Monaten wieder größere Mengen an Hilfslieferungen in den zerstörten Küstenstreifen. Israels Militär richtet zeitweise sogenannte humanitäre Korridore ein. Gleichzeitig wächst der Druck auf Israel, den Krieg zu beenden, einer Waffenruhe mit der Hamas zuzustimmen. Was heißt das alles für die Menschen in Gaza, in Israel, die auf Frieden hoffen? Gibt es eine echte Perspektive für einen Weg aus der Gewalt? Darum soll es gehen, hier im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei Daniel Dillon-Böhmer, er ist Journalist und Senior Editor bei der Welt. Kirsten Krampe, sie leitet das Büro der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Und in Tel Aviv erreichen wir meinen Kollegen, den ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler, die erschreckenden Bilder von hungernden Kindern haben die Welt alarmiert. Seit dem Wochenende gelangen jetzt wieder Hilfslieferungen nach Gaza, Lebensmittel, Medikamente, Babynahrung. Nach allem, was Sie wissen, kommt die Hilfe auch bei den Menschen an?
Also vorher ist ja auch schon ein bisschen was reingekommen und wurde verteilt, Medikamente und Babynahrung weniger. Es gibt jetzt tatsächlich Ansätze, würde ich mal sagen, von einer neuen Qualität. Das heißt, wir bekommen die Informationen von den israelischen Behörden, was da jeden Tag reinkommt. Das sind mehr Lkw-Ladungen als bisher. Es gibt jetzt auch diese sogenannten Airdrops, also Abwürfe von Paletten aus der Luft, über die man vielleicht auch nochmal reden sollte, weil die insgesamt natürlich vor allem symbolisch zu sehen sind. Das ist jetzt erstmal von den Zahlen her eine Verbesserung im Vergleich zu dem, was vorher ist. Man muss das dann in Beziehung setzen zu dem, was gebraucht wird im Gazastreifen. Da sagen Menschenrechtsorganisationen, das reicht vorne und hinten nicht, das ist immer noch viel zu wenig. Auch gerade, wenn man das vergleicht mit dem, was vor dem 7. Oktober reingekommen ist und wenn man sieht, dass die landwirtschaftlichen Flächen im Gazastreifen weitgehend zerstört sind. Und man muss sich eben natürlich das Thema der Verteilung angucken. Die läuft total chaotisch. Es gibt immer noch diese 4 Verteilzentren der Gaza Humanitarian Foundation, der sogenannten, wo es ja schon viele Tote gab und Massenpaniken an den Verteilorten. Die Vereinten Nationen, die betreiben zurzeit keine Verteilpunkte. Das heißt, es gibt dann tatsächlich Lkw, die reinfahren, die geplündert werden, entweder von verzweifelten Menschen, die irgendwie versuchen, was an sich zu bringen, oder von bewaffneten Banden, die das Ganze mit Waffengewalt machen. Das Ganze läuft total chaotisch und das erreicht eben vor allem nicht die Menschen, die es brauchen. Das heißt, es gibt immer noch eine schwere humanitäre Krise. Es kommt jetzt mehr rein, aber die Verteilsituation, die muss sich noch deutlich verbessern.
Frau Krampe, die Bundesregierung startet mit Frankreich und Jordanien jetzt eine Luftbrücke für die Menschen im Gazastreifen. Sind es solche Initiativen, die es jetzt braucht?
Na, der Kanzler hat ja selber gesagt, dass die Luftbrücke ein großes Wort für diese Aktion sicher nicht nur kleine Hilfe leisten kann. Eine 2 Millionen ausgehungerte Bevölkerung kann in der Tat, das sagen alle humanitären Organisationen, die vor Ort tätig waren, nicht aus der Luft geleistet werden. Es muss dringend organisiert werden, dass über den Landweg LKWs mit einer Vielzahl von Hilfsgütern wieder in den Gazastreifen passieren können. Die Abfertigung, das hören wir auch in den letzten Tagen, da LKWs zwischen 250 und 300 an der Zahl wieder in den Streifen gelangt sind kompliziert. Die Sicherung dieser Konvois ist nicht gewährleistet. Es wird schon gesagt, es kommt zu Plünderungen der verzweifelten Menschen, die hungern, aber auch durch Banden, die organisiert diese Plünderung unternehmen. Und es gibt keine Sicherheit für die Hilfsorganisationen, die tätig sind, weil es gibt diese humanitären Korridore in der Tat nicht. Es gibt zerstörte Straßen, es gibt unwegbares Gebiet und es gibt eben keine Waffenruhe. Das heißt, Sicherheit ist auch nicht gewährleistet. Die Organisationen sagen, mindestens 500 bis 700, einige sogar 1000 LKWs pro Tag langfristig müssten in den Gazastreifen gelangen, um die Hungersnot abzuwenden.
Herr Böhmer, Experten der UNO und der WHO haben gestern nochmal mit dramatischen Worten gewarnt, sagen, Gaza erreiche aktuell das, Zitat, schlimmste Szenario einer Hungersnot. Die Hilfe, die jetzt kommt, die kommt spät, kommt sie zu spät?
Na, es wäre sicherlich den Menschen dort zu wünschen gewesen, dass die Hilfe viel früher kommt. Ehrlich gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Superlativen, die von UN-Vertretern in die Welt gesetzt werden. Richtig ist, die Lage nach allem, was wir dort wissen, und es ist sehr schwer, die Lage dort von Ferne zu erkunden, aber nach allem, was wir wissen, ist die Lage dort dramatisch. Sie ist verzweifelt. Es gibt schon Hungertote. in einem zahlenmäßigen Bereich von etwas mehr als 100. Das ist schlimm genug und keiner von diesen Menschen, sofern sie an diesem Konflikt unbeteiligt sind, hätte sterben sollen. Aber dass wir eine Situation haben, wie wir sie, sagen wir mal, im Jemen vor ein paar Jahren hatten, wo wirklich Zehntausende von Mangelernährung betroffen waren oder wie es sie im Sudan gibt. Dafür sehe ich zumindest nach den Zahlen, die die Vereinten Nationen selbst veröffentlichen, bisher noch keine Anzeichen. Aber ehrlich gesagt, ich würde dazu raten, nicht mit solchen Superlativen zu operieren. Das würde ich auch den Vertretern der Hilfsorganisationen raten und auch uns als Teilnehmer der politischen Debatte. Die Frage ist nicht, wie schlimm oder maximal schlimm die Lage dort ist, sondern die Frage ist, wie kann man die Lage dort beheben und warum geschieht das nicht? Und wie können wir von außen dazu beitragen, dass die Lage zumindest für die Unbeteiligten dort besser wird?
Naja, also ich finde das, was zuletzt gesagt wurde, total richtig. Also die Lage muss sich verbessern und wie kann man das erreichen? Und darüber sollten wir natürlich reden. Ich wollte nur noch was sagen zu dem Thema der Superlative. Also das ist ja ein Mechanismus, IPC heißt der. Also das ist ein Klassifizierungssystem, eine Skala von einer Organisation, die tatsächlich dann eben auch von der UNO und der Weltgesundheitsorganisation unterstützt wird, ein Instrument zur Einstufung von Ernährungskrisen. Und in dieser Skala erreicht der Gazastreifen eben nach Ansicht derer, die das da ermitteln, tatsächlich das schlimmste Szenario einer Hungersnot. Das ist ja das Zitat gewesen. Und tatsächlich, ja, da reden wir auch von einem Niveau wie Sudan und anderswo. Das ist zumindest das, was die Fachleute dort sagen. Und ich tue mich ein bisschen schwer damit, das dann sozusagen als Superlativ abzutun. Das ist einfach sozusagen eine Beschreibung einer Ernährungssituation auf Basis einer internationalen anerkannten Skala.
Ja, aber erreicht jetzt ist etwas anderes als das ist schon da. Und mit Verlaub, ich persönlich kümmere mich auch um andere Krisengebiete auf der Erde. Ich habe, seitdem die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, jedes Jahr wieder berichtet, dort droht eine Hungersnot von gewaltigem Ausmaß, wo Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen sterben können. Das war nie der Fall am Ende in Afghanistan. Und ich habe das Gefühl, es ist richtig, wenn wir der Besorgnis der internationalen Akteure dort Glauben schenken. Aber was dort ist und was dort droht, das sind zwei verschiedene Sachen. Aber jetzt, glaube ich, führen wir beide die Debatte, die wir gerade für unnötig befunden haben, nämlich genau, über das Wording. Wir sollten lieber über die Verhältnisse dort sprechen und auch darüber, warum das so gekommen ist.
Man kann natürlich auch von Menschen vor Ort hören. Die schalten sich über Internet und so weiter natürlich ein, wenn sie gefragt sind. Und die Berichte, die wir auch in den deutschen Medien von Menschen vor Ort, die Hunger leiden, die ihre Kinder hungern sehen, hören, sind in der Tat sehr erschreckend. Ich glaube, man muss nur eins und eins zusammenzählen und nicht die Superlativen anklagen, um sich auszurechnen, was vor dem 7. Oktober an Gütern geliefert wurde. Das waren sowohl humanitäre als auch kommerzielle Güter. Das waren 500 bis 700 LKWs pro Tag. Jeden Tag, ohne Ausnahme. Wir haben aber seit dem 2. März eine totale Blockade. Das heißt, wir haben 2 Monate gar nichts an Lieferungen in den Gazastreifen bekommen. Eine ohnehin ausgehungerte Bevölkerung ist da weiter in Mitleidenschaft geraten. Und wir haben jetzt pro Tag durch das Verteilzentrum, was Herr Kitzler hat das gesagt, überhaupt nicht humanitären Standards entspricht, minimalste Rationen verteilt gesehen. Das heißt, wir haben seit dem 2. März quasi keine Versorgung der Bevölkerung mehr. Dass das Folgen hat, dass eine unzulängliche Wasserversorgung Epidemien hervorruft, die Gelbfieber und andere Epidemienkrankheiten hervorrufen in einer Anzahl, die 100% bei Gelbfieber, bei anderen Krankheiten bis zu 300% ausmachen. Das sagen Organisationen und ich glaube, das ist keine Superlative. Das ist tatsächlich das, was auch Menschen aus dem Gazastreifen berichten, die ich spreche, die ich über Familien in der Westbank sprechen höre.
Herr Kitzel, dass die israelische Regierung jetzt wieder Hilfslieferungen zulässt durch die UN, durch andere Hilfsorganisationen, steckt in diesem Sinneswandel auch das Eingeständnis von israelischer Seite, wir sind mit unserer Strategie der letzten Monate in Gaza gescheitert?
Also das ist ja noch nicht vorbei. Also die Strategie geht ja noch weiter. Also der Krieg ist auch nicht zu Ende. Es ist eindeutig immer so, dass auch die israelische Regierung und auch das Militär betont, wenn es jetzt auch manchmal Feuerpausen gibt, humanitäre, in einigen Gebieten des Gazastreifens, dann gehen anderswo die Kämpfe weiter. Das hören wir auch jeden Tag. Es gibt jeden Tag neue Berichte von weiteren Toten im Gazastreifen. Und das, was ja möglicherweise der Plan ist, nämlich Teile des Gazastreifens zu entvölkern, wir haben es mit einer in Teilen rechtsextremen Regierung zu tun, die neue Siedlungen im Gazastreifen plant und die ganz offen davon spricht, Teile der Bevölkerung aus dem Gazastreifen herauszubekommen. Also das sind dann ethnische Säuberungen, so muss man es, glaube ich, nennen, was da geplant ist. Dann ist das noch nicht vorbei. Also das Ziel ist ja eben auch der Verteilung der Hilfsgüter, die vor allem im Süden des Gazastreifens stattfindet. Da sind drei Verteilpunkte, einer ist in der Mitte, dass eben die Menschen auch dorthin gelockt werden. Der Plan ist ja zum Beispiel auch der einer sogenannten humanitären Stadt in Rafah, also auf den Ruinen von Rafah, muss man sagen. Da findet ja auch systematische Zerstörung statt. Da sollen 600.000 Menschen nach Plänen des israelischen Verteidigungsministers zusammengefercht werden, um dann sozusagen dann auch vorbereitet zu werden auf eine möglicherweise Vertreibung in andere Länder. Also das ist noch der Plan. Wenn wir jetzt erstmal auf der kleinen, kurzen Ebene reden, da geht es darum, ja, die gröbste Hungerkatastrophe, die einfach international nicht mehr vermittelbar ist. Da gibt es ja auch Druck, jetzt Aussagen von Donald Trump. Es gibt die Bundesregierung, die sich kritischer äußert. Das ist offenbar nicht mehr vermittelbar, dass man den Zustand im Gazastreifen so hält. Und da muss es jetzt sozusagen eine Art Einlenken geben. Ich sehe das zurzeit vor allem symbolisch, weil wir bisher eben, dafür ist es vielleicht auch wirklich noch zu früh, es sind ja erst wenige Tage, dass das läuft, weil bisher eben keine substanzielle Verbesserung da ist. Wenn die eintritt, dann hätte sich wirklich was verbessert. Und dass das geht, das haben wir ja im Januar, Februar gesehen. Da wurde der Gazastreifen regelrecht geflutet mit Hilfsgütern. Da gab es dann wieder auch auf den Märkten Dinge zu kaufen zu halbwegs normalen Preisen. Da hat sich, und das sagen auch die Vereinten Nationen, die humanitäre Lage drastisch verbessert. Davon sind wir noch weit entfernt. Zurzeit droht immer noch die große Katastrophe.
Herr Böhmer, Herr Kitzler sagt, das ist nicht mehr vermittelbar. Wie sehen Sie das? Hat sich in der Wahrnehmung dieses Konflikts in den letzten Tagen etwas verschoben?
Sie meinen auf israelischer Seite?
International.
Naja, ich würde sagen, international hat sich die Besorgnis und das Entsetzen über die Art, wie Israel diesen Konflikt führt und die Versorgungslage, die Israel dort zulässt, verschärft. Das war ein Auf und Ab in den vergangenen Monaten. Jetzt ist die Besorgnis aus guten Gründen wieder besonders groß. Ich glaube allerdings schon, dass wir in Israel eine gewisse Sensibilität für die Besorgnis, das Entsetzen und auch den Druck erkennen, der da stattfindet. Ich glaube, ganz so einfach, wie Herr Kitzler es beschreibt, ist es nicht. Ich sehe eine israelische Führung, die in viele verschiedene Richtungen argumentiert. Der Plan, den Gazastreifen zu säubern und mit jüdischen Siedlungen vollzubauen, das ist vor allem der Plan der Koalitionspartner von Netanyahu, die der Siedlerbewegung nahestehen, Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir. Die Armee sieht das nicht als, also wenn man mit israelischen Offizieren spricht, die Armee sieht das nicht als eine vertretbare Strategie, auch nicht als eine vertretbare Taktik. Der Hunger, der jetzt dort herrscht, da sagen einem israelische Offiziere, das gefährdet uns, das erhöht auch nicht die Sicherheit dort im Gazastreifen. Das steht den Sicherheitszielen, die wir dort haben, diametral entgegen. Und auch innerhalb der Regierung gibt es Vertreter und wichtige Vertreter, die es anders sehen. Also Gideon Saar, der Außenminister, hat sich gerade vor etwas mehr als einer Woche an der Seite seines deutschen Amtskollegen Johann Wadephul ganz klar gegen diese angeblich humanitäre Stadt geäußert und auch ganz klar gegen Vertreibungen geäußert. Ich glaube, ehrlich gesagt, so zynisch das klingt, diese grauenvolle Situation, die wir im Moment haben, ist auch das Ergebnis widerstreitender Interessen in der israelischen Koalition und letztlich eines Ministerpräsidenten, der im Zweifel dann lieber den Hardlinern folgt, vor denen er sich am meisten fürchtet und auch sein Image des harten Anführers vertritt. Was wir aber sehen ist, es kommt jetzt wieder mehr Hilfe rein. Die Ziele, die zum Beispiel Deutschland da vertritt, sind relativ bescheiden. Im Moment hofft die Bundesregierung da in naher Zukunft 120 bis 150 Lkw-Ladungen reinzubekommen. Das wäre nicht mal die Hälfte von dem, was Experten Experten sagen, was dringend und notwendig ist. Aber erinnern wir uns auch diese Flut, an die Sie eben erinnert haben, im Januar, Februar, das war auch das Ergebnis davon, dass unter anderem Deutschland gemeinsam mit Jordanien auf eine schnellere Abfertigung von LKWs gedrungen hat. Und das hat tatsächlich etwas bewirkt. Da ist Annalena Baerbock damals sehr belächelt worden, dass sie das als Triumph ansieht. Aber wenn man es mit heute vergleicht, ja, die Situation damals war viel besser. Und das war auch auf den sanften Druck aus Berlin zurückzuführen.
Wenn ich dazu eine kleine Bemerkung machen darf, also zum Verhältnis der israelischen Politik und Armee. Also das stimmt natürlich, dass die Armee was anderes ist als die Politik. Ich würde nicht den Fehler machen, sozusagen das alles nur den radikalen Kräften, nämlich Smotrich und Ben-Gvir, zuzuschieben. Also ich war bei einer Veranstaltung hier neulich mal, wo eben schon die Landparzellen verteilt wurden und die neuen Siedlungen benannt wurden. Da waren auch etliche Politiker aus Netanjahus Likud-Partei dabei, von der man ja in Deutschland vielleicht so ein bisschen so ein Bild hat, das ist so eine Art CDU Israels oder sowas, aber da sind auch richtig radikale Kräfte dabei. Aus der Armee tatsächlich kommen einerseits eben Aufforderungen, zum Beispiel schon im Januar 24, also vor anderthalb Jahren, von Yoav Gallant, dem damaligen Verteidigungsminister, der sich da mit der Armee abgesprochen hat, dass es einen kritischen Plan für die Zukunft des Gazastreifens braucht. Den hat die Israels Regierung bis heute nicht so richtig vorgelegt. Also natürlich ist das, was da an humanitärer Stadt geplant ist, gemacht ist, das ist doch kein richtiger Plan für die Zukunft des Gazastreifens natürlich.
Und naja, aber sehen Sie,
das ist aber damit geben Sie mir ja recht, Herr Kitzler, an die Armee angeordnet worden. Das war ja nicht eine Verkündung eines Planes eines eher radikal genannten Ministers, nämlich des Verteidigungsministers Smotrich, sondern Smotrich ist im Amt und weist seine Armee an, dieses Lager zu bauen. Und es gibt Luftaufnahmen, auf denen man das sehen kann, wie das Lager gebaut wird, auf den Ruinen Rafah, wie Herr Kitzler richtig gesagt hat. Also das sind Pläne, die auch umgesetzt werden. Es wurde gesagt, das kann innerhalb sogar einer dann zu verhandeln. Damals hat man noch in Doha verhandelt. Das kann innerhalb von 60 Tagen geschehen und dann kann die Einweisung sozusagen von 600.000 Palästinenserinnen sofort begonnen werden. Diesen Plan hat der Premierminister Netanyahu nach Washington getragen und hat es beim Abendessen verkündet und hat von Herrn Trump die Absegnung bekommen. Das und sind nicht nur radikale Kräfte, sondern das sind wirkende Kräfte, die Armee anweisen. Natürlich gibt es Stimmen aus auch hoher Militärs, haben jetzt der New York Times verkündet, dass die Anklagen, die Hamas hätte Güter abgezweigt, nicht stimmen. Es gibt Soldaten, die der israelischen Zeitung Haaretz ausgesagt haben, dass sie Schießbefehle bekommen an den Verteilstellen auf die dort wartenden Hilfesuchenden. Also natürlich gibt es in der Armee auch Leute, die sich anständig verhalten wollen, die sagen, das sind Kriegsverbrechen, die auch teilweise sogar sagen, da machen wir nicht mit. Aber die Politik bleibt trotzdem die Politik.
Ne, aber die und Politik die ist doch trotzdem uneinheitlich, wenn ich das noch kurz dazwischen rufen darf. Weil, also A, haben Sie es ja selbst auch eingestanden, dass es zwischen Armeeführung, nationalen Sicherheitsminister und Verteidigungsminister unterschiedliche Sprache gibt. Der Außenminister, den ich eben erwähnt habe, der ist auch nicht zu vernachlässigen als Größe da drin. Und wenn sich alle denn so einig wären, dass Vertreibung und Besiedlung des Gazastreifens der Langzeitplan ist, wieso legt es denn die israelische Regierung nicht so offen? Weil, wie Herr Kitzler, Sie richtig sagen, das Hauptproblem ist, dass Netanyahu keinen Szenario für den Gazastreifen vorlegt, was wirklich verhandelbar ist. Und so sehr ich auch den Rechtstrend der israelischen Gesellschaft, auch in der israelischen Regierung sehe, zu behaupten, dass es dort einen einheitlich zwischen den Koalitionspartnern und anderen Staatsgewalten abgesprochenen Plan gäbe, den Gazastreifen zu entvölkern und mit jüdischen Siedlungen vollzubauen, das ist leider eine grobe Vereinfachung.
Aber Herr Böhme, keiner sagt ja, es gibt eine Vereinheitlichung. Das ist ja auch schwer möglich zwischen Gesellschaft und Regierung und Zivilgesellschaft.
Na, wenn wir uns da schon einig sind, dann ist doch fein.
Da sind wir uns vielleicht einig, aber wir sind uns nicht einig in den Realitäten. Denn es wird eine Politik umgesetzt und Netanyahu hat, und das wissen Sie, letzte Woche gesagt, die Annexion des Gazastreifens ist möglich, in Erwiderung auf Smotrich, der gesagt hat, wenn ihr jetzt die humanitäre Hilfe im Gazastreifen zulasst, dann bin ich raus aus dieser Regierung. Um den Austritt seines Verteidigungsministers zu unterbinden, hat Netanyahu Annexionspläne vorgelegt.
Also ich würde dem gerne nur noch zur Seite stellen, das, was eigentlich jeden Tag zu beobachten ist in diesem Kriegsgeschehen. Also da kann man, finde ich, schon beobachten, dass die israelische Armee im ganz alltäglichen Krieg im Gazastreifen tatsächlich diese politischen Ziele, über die wir jetzt geredet haben, nämlich die Vertreibung von Palästinensern aus bestimmten Gegenden, die Entvölkerung bestimmter Regionen des Gazastreifens ja betreibt. Also man muss sich nur mal diese Karte angucken, die fast jeden Tag veröffentlicht wird, mit neuen Evakuierungsanordnungen, wo Menschen Gebiete verlassen sollen oder wo No-Go-Areas eingerichtet werden, wo tatsächlich Palästinenser nicht mehr sein können. Diese Karte ist inzwischen tiefrot. Es gibt nur noch wenige Gebiete, in denen sich Palästinenser frei bewegen können, und dazu kommt eben noch die systematische Zerstörung, die jetzt auch in den letzten Wochen gerade noch mal richtig Fahrt aufgenommen hat. Das sind ganze Städte, die dort systematisch zerstört werden. Da sind private Unternehmer dabei, die Quoten dafür bekommen für die Zahl der Häuser und Gebäude, die sie am Tag zerstören. Da geht es, glaube ich, nicht mehr um Selbstverteidigung und um den Krieg gegen die Hamas, sondern da soll wahrscheinlich schon der Boden geebnet werden für das, was möglicherweise kommen soll.
Herr Böhmer, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zum Hunger und zum Leid in Gaza. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt heute, Israel verliert den Propagandakrieg. Und klar ist, wir befinden uns in einem Krieg, der von Anfang an nicht nur mit Waffen geführt wurde, sondern auch mit Zahlen, mit Bildern und mit Emotionen. So zynisch das jetzt klingt, der Hunger, das Leid der Palästinenser, nützt das der Hamas? Ist das vielleicht sogar Teil ihrer Strategie?
Die Verelendung der Bevölkerung im Zuge eines solchen Konfliktes ist Teil der Strategie der Hamas gewesen. Das lässt sich sogar nachlesen. Yahya al-Sinwar, der Architekt dieses Angriffs vom 7. Oktober, der zu diesem Konflikt geführt hat oder zu dieser Runde des Konfliktes, hat vor Jahren einen Roman geschrieben. Einen Roman geschrieben, in dem es unter anderem um einen massenhaften Angriff der Hamas auf Israel geht, wo dann die weitere Entwicklung so beschrieben wird, und dann wird Israel massiv zurückschlagen und so unmenschlich gegen die Palästinenser zuschlagen, dass die Welt das nicht mehr dulden wird und alle arabischen Staaten sich auf unsere Seite stellen wird. Ja, ganz eindeutig ist das unermessliche Leid, was dort stattfindet, auch Teil der Strategie der Hamas gewesen. Das entschuldigt es aber überhaupt nicht, dass es jetzt zu diesen Opfern dort kommt, dass es zu diesem Leid kommt. Und sicherlich tut sich Israel mit dieser Art der Kriegsführung auch keinen Gefallen. Der strategische Ansatz, der dahinter steht, der ist meiner Meinung nach ziemlich disparat innerhalb Israels. Also trotz aller Argumente, die Sie, Herr Kitzler, gerade gebracht haben, ob da schlimme Dinge passieren in Gaza, darüber müssen wir uns überhaupt nicht streiten. Aber der Plan einer kompletten Umsiedlung der Bevölkerung, der würde ja erfordern, dass irgendein arabischer Staat diese Menschen aufnimmt. Und das ist überhaupt nicht abzusehen. Ich halte es auch für abwegig, sich vorzustellen, dass das wirklich realistisch ist. Und selbst der, sagen wir mal, kühlste Stratege in Israel weiß das natürlich auch. Von religiös Bewegten aus der religiös geprägten Siedlerbewegung mal abgesehen. Aber dass da solche Pläne an eine ganz absolute reale Wand fahren, das weiß man schon in Israel. Das heißt, die Frage ist nicht, leiden die Menschen dort? Die Frage ist auch nicht, liegt das im Kalkül der Hamas? Und die Frage ist auch nicht, nimmt Israel das hin? Sondern die Frage ist, innerhalb welcher größeren Szenarien findet das statt? Und ist innerhalb dieser Szenarien irgendeine Möglichkeit erkennbar, wie dieser Konflikt mit seinem unermesslichen Leid endet? Und was kann man von außen, zum Beispiel aus Deutschland, dazu beitragen? Mhm. Und ich glaube, da gibt es etwas. Und ich glaube, wenn wir immer nur beklagen, wie schrecklich und abgrundtief das ist, was wir dort sehen, das hilft uns nicht weiter, wenn wir nach einer Lösung für diese Situation suchen.
Und dennoch,
das sollten wir.
Ja, und dennoch müssen wir uns über die Ursachen dieses Leids und dieses Elends klar werden. Und es ist eine der zentralen Streitfragen, Herr Kitzler. Ich bleibe dabei. Wer trägt die Verantwortung für das, was gerade im Gazastreifen passiert? Am flächendeckenden Hunger, am Elend, in dem die Zivilbevölkerung lebt. Die Terroristen der Hamas, die mit dem Überfall am 7. Oktober den Krieg begonnen haben, die sich weigern, die Waffen niederzulegen und in deren Händen sich immer noch 50 israelische Geiseln befinden. Oder der Staat Israel, der mit seiner Militärmacht mit aller Härte zurückschlägt.
Ich meine, natürlich ist das Geiselthema immer noch da. Die Geiseln sind nicht freigelassen. Das ist ein gewaltiges Elend auch für die israelischen Familien, die immer noch darauf warten, dass sie tote oder lebende Geiseln in Empfang nehmen können und das Thema abschließen können. Aber natürlich hat das ganze Thema viele juristische Aspekte. Ich bin kein Jurist, aber ich muss mich natürlich, wie wir alle jetzt wahrscheinlich immer öfter, mit Völkerrecht beschäftigen und solchen Fragen. Und da habe ich eine Sache gelernt, die ich irgendwie plausibel finde. Es gibt ein Recht zum Krieg, Also Israel hatte das Recht, nach dem 7. Oktober sich zu verteidigen und gegen die Hamas, die diesen furchtbaren Akt der Barbarei verübt hat, zu kämpfen. Und da gab es auch das Recht auf Selbstverteidigung in dieser ersten Phase des Krieges. Aber dann gibt es eben auch ein Recht im Krieg. Und da geht es dann um Fragen, genau wie wir sie jetzt besprochen haben. Also wie wird dieser Krieg geführt? Wie viele zivile Opfer werden in Kauf genommen? Wird Hunger als Kriegswaffe eingesetzt? Wie steht es um Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung, die Versorgung der Bevölkerung insgesamt? Und da haben wir die Ebene dieser ersten Phase des Rechts zum Krieg meiner Meinung nach längst verlassen. Wir sind längst nicht mehr in der Phase, wo sich Israel verteidigt. Yair Golan, das ist hier ein Oppositionspolitiker, der auch mal stellvertretender Generalstabschef war, der hat mir neulich in einem Interview gesagt, also das Ziel, dass aus dem Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel ausgeht, das haben wir schon im Mai 2024 erreicht, mehr oder weniger. Und trotzdem ging dieser Krieg weiter mit vielen, vielen Toten. Auch weil die Geiseln immer noch im Gazastreifen sind. Aber das ist ja eben auch die Erfahrung. Deswegen gingen hier in Israel auch immer noch viele Menschen auf die Straße. Dieser Krieg bringt die Geiseln nicht frei. Das ist ja immer auch das, was hier erzählt wird oder wurde. Der Druck, der militärische Druck auf die Hamas, der sorgt dafür, dass die Geiseln freikommen. Militärisch wurden bisher sehr, sehr wenige Geiseln befreit. Tatsächlich sind die Geiseln freigekommen während Phasen der Waffenruhe, während Phasen, in denen es einen Deal gab, in denen dann auch eben die humanitäre Lage sich verbessert hat. Da kamen massenhaft Geiseln frei. Aber das ist offenbar von dieser israelischen Regierung nicht gewollt.
Naja, aber wenn ich hier ein bisschen der Rüpel werde, aber da muss ich was einwerfen. Da haben Sie natürlich recht. Die Befreiung der Geiseln ist nicht das oberste Ziel in diesem Krieg. Aber ist das so unverständlich? Wie hat denn die Bundesrepublik Deutschland ihren Kampf gegen die RAF gewonnen? Die Bundesrepublik Deutschland hatte ihren Kampf gegen die Rote Armee-Fraktion gewonnen, in denen Helmut Schmidt irgendwann mal beschlossen hat, wir verhandeln nicht mehr über Geiseln. Weil wir nicht mit Terroristen verhandeln, weil es sie mächtig macht. Und wenn dann der Arbeitgeberpräsident ermordet wird, dann ist das eben so. Das heißt, ich finde es bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass die Regierung in Jerusalem die Geiseln und deren Befreiung nicht zum obersten Ziel erhebt, sondern die Sicherheit des Staates Israel. Aber hier wird es natürlich extrem schwierig, weil ob das, was da gerade passiert, die Sicherheit des Staates Israel auf Dauer besser sichern hilft, das kann man natürlich schwer in Frage stellen, weil dieser Konflikt wird tiefe, tiefe Narben hinterlassen. Und wir alle wissen, dass das der beste Nährboden für weiteren Terror ist.
Frau Krampe, kurz nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 hat der damalige US-Präsident Joe Biden davor gewarnt, die Fehler der USA nach dem 11. September zu wiederholen und sich von der eigenen Wut, so Biden wörtlich, verzehren zu lassen. Im Rückblick, war das eine berechtigte Warnung?
Ja, wenn ich Sie richtig verstehe, schon. Also viele der Familien der Geiseln haben ja Ähnliches gesagt. Ich habe israelische Mütter vor laufender Kamera gehört, die gesagt haben, wir dürfen jetzt nicht uns von der Wut treiben lassen und Rache üben. Also das, was Herr Böhmer als Recht im Krieg, ja, das mag vielleicht sein, aber das muss man nicht so genau nehmen, wenn man ernstzunehmende Feinde vor sich hat. Das haben selbst die israelischen Familien, die ja am stärksten betroffen sind. Also wie es den Familien geht, die noch lebende oder in Ungewissheit verbleibende Geiseln im Gazastreifen haben, mag ich mir auch nicht vorstellen. Von daher hat Biden das Richtige gesagt. Es geht und das hat Herr Kitzler, glaube ich, angesprochen. Es geht natürlich immer um die Verhältnismäßigkeit in einem solchen Krieg und auch um die Kriegsziele. Und ich glaube, das ist die große Debatte, die jetzt eingesetzt hat, ist, sind diese Kriegsziele, die ja benannt sind, sind die ernst zu nehmen? Ich weiß nicht, wie wir hier sitzen würden, Herr Böhme, in einem halben Jahr, falls mit dem Blick auf die Karte Rafah dann doch zu einem Durchstoß aus diesem Lager, wenn es errichtet wird, wenn es gefüllt wird mit Menschen, mit einem Durchstoß in den Sinai erfolgt und die Leute in den Sinai vertrieben werden. Ob wir dann auch noch sagen, das war aber nie Kriegsziel, weil es ist ja benannt worden. Ich glaube, man muss schon ernsthaft überlegen, wie das Ganze einen Ausweg bekommt. Wir haben gesagt, die humanitäre Situation braucht dringendst einen Ausweg. Das kann nur Waffenstillstand herstellen. Aus dem Waffenstillstand muss ein dauerhafter werden, also ein Ende des Kriegs. Und es muss in einen politischen Prozess münden, der die Sicherheit und den Frieden beider Völker gewährleisten kann.
Naja, sicher. Aber mit Verlaub, da muss ich jetzt ein paar Sachen gerade rücken, Frau Krampe. Erstens, die Vertreibung aller Menschen aus dem Gazastreifen und dessen jüdische Besiedlung, das ist etwas, was einzelne Minister als Ziel genannt haben. Das ist nicht das offizielle Kriegsziel des gesamten Krieges. Zweitens, ich habe nicht gesagt, Recht im Krieg ist mir egal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Sie darauf kommen, dass ich so etwas gesagt hätte. Was ich lediglich beschrieben habe, ist die Güterabwägung, die im Umgang mit Terroristen nicht nur von der israelischen, sondern auch von anderen Regierungen getroffen wird. Man kann sich durchaus fragen, wie weit hilft das Kriegsvölkerrecht hier weiter? Wenn es das täte, dann wäre dieser Konflikt befriedet. Aber wenn das Kriegsvölkerrecht überall auf der Welt ständig Geltung hätte, dann käme es gar nicht zu Konflikten. Also ich wünschte mir auch, in einer Welt zu leben, in der das Kriegsvölkerrecht alle Probleme löst. Da sind wir aber leider nicht.
Herr Kitzler, letzte Woche gab es Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Die sind gescheitert. Israel und die USA haben ihre Diplomaten zurückgezogen, ihre Verhandlungsteams. Warum ist das eigentlich so schwer, in diesem Punkt zu einem Durchbruch zu kommen?
Also ich glaube, es gibt ein großes Thema, was tatsächlich allem im Weg steht, dass nämlich die Hamas die Garantie haben möchte, dass der Krieg tatsächlich dauerhaft endet. Die Hamas hat ein Interesse, politisch und militärisch auch zu überleben im Gazastreifen. Die wollen halt Garantien dafür haben, dass da eben nicht das passiert, was wir im Januar, Februar hatten, wo ja auch eigentlich eine zweite Phase vorgesehen war, in der man dann über einen dauerhaften Waffenstillstand redet und eine zukünftige Ordnung des Gazastreifens. Dann hat Israel den Krieg wieder aufgenommen Mitte März und dann war das vorbei. Das will die Hamas diesmal nicht. Und auf der anderen Seite haben wir eben Israel und auch eine Regierung, die irgendwie überleben will. Das sind zwei, die überleben wollen. Das sind Netanjahu auch politisch. Der weiß genau, wenn der Krieg endet, das hatten wir im Januar auch, dann steigen ihm zwei Koalitionspartner aus der Regierung aus. Und dann hat er keine Mehrheit mehr im Parlament. Das kann er jetzt zurzeit relativ gelassen sehen, weil die Knesset, das Parlament in Jerusalem, gerade in die dreimonatige Sommerpause gegangen ist.
Was viel Hoffnung geweckt hat.
Ja, das hat viel Hoffnung geweckt, aber tatsächlich sind ihm jetzt schon zwei ultraorthodoxe Parteien wegen des Wehrpflichtgesetzes abgesprungen. Und wenn dann eben noch die Nationalreligiösen, also die Rechtsextremen, ihm von der Fahne gehen, dann wird das wirklich dann ziemlich einsam. Das kann er wahrscheinlich nicht hinnehmen und das würde wahrscheinlich passieren, wenn der Krieg jetzt tatsächlich endet. Das haben die Minister auch schon angedroht. Und deswegen geht es am Ende um Überlebenskampf einerseits der Terrororganisation Hamas, einerseits dieser rechtsextremen Regierung. Und das führt eben dazu, dass es dann nicht zu einer Einigung kommt. Es gibt dann eben noch technische Fragen, also welche Geiseln werden freigelassen, in welcher Reihenfolge, welche palästinensischen Gefangenen aus israelischen Lagern und Gefängnissen kommen frei, wie weit müssen sich israelische Truppen dann zurückziehen, auch das ist natürlich eine wichtige Frage im Gazastreifen. Aber da war man sich nach allem, was man gehört hat, schon relativ weit. Aber dann hat dann eben auch die Hamas die Situation genutzt, dass sich eben das öffentliche Bild von Israel in diesem Krieg auch verändert hat und hat die Preise nochmal hochgetrieben. Auch das hat nochmal einen Ausschlag gegeben.
Herr Böhmer, was braucht es da jetzt? Ein Machtwort von Trump?
Ich glaube tatsächlich, dass ein Machtwort von Trump alleine das Problem nicht lösen würde. Man stellt sich das immer so vor, Israel muss am Ende auf die USA hören. Wenn man sich mit der Geschichte des Nahen Ostens befasst hat, dann weiß man, dass Israel eigentlich jeden Krieg, den es begonnen hat, gegen den ausdrücklichen Rat der USA begonnen hat und auch meistens sehr autonom da agiert hat. Natürlich haben die USA einen großen Hebel. Aber ich glaube, das, was Jan-Christoph Kitzler gerade beschrieben hat, nämlich, dass auch Netanjahu, wenn er mit der Hamas verhandelt, letztlich um seine eigene Zukunft verhandelt. Nicht nur über seinen Verbleib im Amt, sondern auch über die Entwicklung in den Korruptionsprozessen, die gegen ihn laufen. Das macht es extrem schwierig, hier eine Einigung zu finden. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, wenn ich unbeschränkte Möglichkeiten hätte, die Bedingungen zu beeinflussen, dann um einen Frieden dort herbeizuführen, dann müsste es auch irgendein Exit-Szenario für Benjamin Netanyahu geben, das ihm größere Unbill in der Zukunft erspart. Anderes Problem ist aber natürlich auch, es gibt keine wirklich einflussreiche, starke Figur in der israelischen Politik, die sich als Ersatz für Netanyahu anbieten würde. Weil dann würden sich, glaube ich, die Mehrheiten auch noch schneller ändern. Es braucht aber natürlich auch auf der Seite der Hamas, da würde ich Herrn Kitzler korrigieren, nicht nur das Bedürfnis zu überleben, sondern die Hamas will ja weiterhin einflussreich bleiben im Gazastreifen. Sie will dort weiter herrschen. im Ausland ist sie ja ohnehin schon präsent. In Doha ist sie präsent, in der Türkei ist sie präsent, in Beirut ist sie präsent. Es geht nicht um den Bestand der Hamas als solcher, sondern um ihre Herrschaft im Gazastreifen. Und so berechtigt ich es finde, Israel immer wieder zu fragen, wofür diese menschlichen Opfer, die dort gebracht werden, eigentlich gut sind. Man könnte auch die Hamas mal fragen, ob all diese Menschen im Gazastreifen sterben müssen, nur damit die Hamas weiter dieses Stück Land beherrscht.
Frau Kampe, welchen Hebel haben denn wir in Deutschland und in Europa? Die EU-Kommission hat ja empfohlen, als Strafmaßnahme Israels Teilnahme an einem Forschungsförderungsprogramm auszusetzen. Eine weitergehende Forderung ist es, das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel auszusetzen. Sollte die EU da weiter Druck auf die israelische Regierung aufbauen? Und was bringt das?
Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und diese Frage nach, wie erhalten sich welche Mächte an der Macht? Exit-Szenario ist natürlich schwierig für Netanyahu, wenn es eine Demokratie ist. Exit-Szenario für die Hamas steht in zahlreichen Plänen. Gestern haben die arabischen Staaten, 17 arabische Staaten in New York bei der Zwei-Staaten-Lösungskonferenz, die von Frankreich und Saudi-Arabien organisiert wurde, nochmal bekräftigt, dass sie der Hamas eine Absage erteilen und dass sie für die Sicherheit Israels einstehen. Dahinter steht der Plan der Arabischen Liga, der nicht nur also in einem Drei-Phasen-Plan für humanitäre Hilfemaßnahmen zur Wiederherstellung lebenswichtiger Infrastruktur und dem Wiederaufbau im Gazastreifen steht. Das ist sicherlich eine Grundlage, auf der man politische Prozesse angehen könnte. Diese Planungen setzen auch voraus, dass Hamas die Macht abgibt an die PA, auch eine reformierte PA.
Also an die palästinensische Autonomiebehörde.
Entschuldigung, die palästinensische Autonomiebehörde, selbstverständlich.
Heute heißt sie nur noch Behörde, nicht mehr Autonomiebehörde, aus irgendeinem Grund.
Ja, es ist ja auch wenig Autonomie geblieben.
In der Tat.
Tatsächlich.
Aber viel Behörde.
Aber ich will nochmal auf Ihre, ich sage einfach nochmal zu dem vorhergehenden Gespräch, dass es da meines Erachtens eine gute Grundlage gibt, die jetzt auch ein neues Momentum erfährt. Die Generalversammlung im September wird dieses Thema der Zwei-Staaten-Lösung auch aufrufen. Macron hat ja schon angekündigt, dass er dort die Anerkennung Palästinas ausüben will. Also da gibt es ein politisches Momentum. Die arabischen Staaten darf man nicht übersehen dabei. Die sind ein ganz wichtiger Akteur, gerade was die Hamas angeht. Und ein Abzug der Hamas aus dem Gazastreifen, gegebenenfalls natürlich auch die Verfolgung von Attentätern, also gerichtliche Verfolgung. Aber Sie hatten mich gefragt nach anderen Hebeln und ob Deutschland sich mit dem Assoziierungsabkommen und der Aussetzung, die ja gefordert wird innerhalb der EU, auseinandersetzen sollte. Und ich denke, ja, ohne Druck ist tatsächlich, ohne Druckmittel, die auch funktionieren, ist dieser Verhandlungsweg nicht mehr beschreitbar. Also Herr Kitzler hat erklärt, wie sich Israel bei der letzten zweiten Phase, also eingehenden zweiten Phase der letzten Waffenruhe verhalten hat, wie es sich jetzt verhalten hat mit den Verhandlungen in Doha. Beide Seiten haben das hochgespielt, aber beide Seiten haben eigentlich auch Annäherungen gefunden. Jetzt braucht es die internationale Gemeinschaft, um an den Verhandlungstisch zurückzukommen. Und dafür braucht es meines Erachtens, ja, und das sagen auch viele politische Kräfte mittlerweile in Deutschland, es braucht mehr Druck. Das heißt, Waffenlieferungen einstellen, keine Waffen mehr, die im Gazastreifen und in der Westbank eingesetzt werden können. Wir sprechen natürlich nicht von Verteidigungswaffen, sondern einsetzbaren, in diesem Krieg einsetzbaren Waffen und das Assoziierungsabkommen. Denn Artikel 2 ist eindeutig im Assoziierungsabkommen und es liegt ein Bericht vor, der klar belegt, warum das ausgesetzt werden sollte.
Ehrlich gesagt, die EU als Staatenbund hat Israel ohnehin, glaube ich, schon weitgehend abgeschrieben als Partner, weil es die EU weitgehend als feindliche Organisation wahrnimmt. Ehrlich gesagt, wir haben da, glaube ich, eine ähnliche Diskussion wie sonst im Fall des Iran. Nämlich, ist es sinnvoll, weiter Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten oder das Land umfassend zu isolieren? Ich glaube, umfassend isolieren wird bei Israel ähnlich schlecht funktionieren wie in anderen Fällen. Aber Frau Krampe, ich glaube, Sie haben einen Punkt genannt, auf den hätten Sie noch mehr eingehen können, nämlich die arabischen Staaten. Und ich glaube, da liegt die eigentliche Chance zur Beilegung des Konflikts. Es gibt das eine Ziel, was für Netanyahu so wichtig ist und was die Region so nachhaltig stabilisieren könnte, dass es sowohl dem israelischen Premierminister einen entscheidenden Sieg verschaffen könnte, als auch wirklich eine nachhaltige Stabilisierung des Nahen Ostens bewirken könnte. Und das wäre der Frieden mit Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien signalisiert seit Beginn dieses Konfliktes sehr deutlich, passt mal auf, liebe Israelis, wir sind nach wie vor bereit, euch als Staat anzuerkennen und einen Friedensvertrag mit euch zu schließen. Aber dafür braucht es erstens glaubwürdige Schritte hin auf einen Palästinenserstaat und zweitens eine sinnvolle und glaubwürdige Regelung der Lage in Gaza. Und ich glaube, wenn es dafür wirklich eine glaubwürdige Lösung gibt, das, glaube ich, könnte die Perspektive aus diesem Konflikt raus sein. Nämlich das Paket Gaza-Lösung, Schritte auf einen Palästinenserstaat oder gleich den Staat und dann Frieden mit Saudi-Arabien.
Herr Gitzler, wir bewegen uns auf das Ende dieser Sendung zu und ich möchte noch einen Begriff aufgreifen, den Frau Krampe ins Spiel gebracht hat. Das war der Zwei-Staaten-Lösung. Anfang der Woche gab es eine UNO-Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung auf Initiative von Frankreich und Saudi-Arabien. Aus dem US-amerikanischen Außenministerium hieß es, das sei ein PR-Gag. Wie schätzen Sie das ein?
Also tatsächlich ist es so, dass wenn man hier mit Palästinenserinnen und Palästinensern redet, dass die das so wahrnehmen als diplomatisches Feigenblatt. Also zumindest viele, dass die sagen, naja, da wird immer viel geredet noch von der Zwei-Staaten-Lösung. Aber tatsächlich wird relativ wenig getan, wenn es dann konkret werden muss, um sie dann auch zu ermöglichen. Die Zwei-Staaten-Lösung hat zwei große Probleme. Das ist einmal die palästinensische Seite. Es gibt keine legitime palästinensische Führung. Und da ist eben die Frage, wie geht es in Gaza weiter? Wer kann da die Führung übernehmen? Es müsste längst mal wieder Wahlen geben, die dort stattfinden. Die palästinensische Autonomiebehörde ist auch unter Korruptionsverdacht. Da gibt es in den letzten Monaten mit der neuen Regierung doch etliche Versuche, auch das Ganze zu professionalisieren und besser zu machen. Aber das ist eben ein großes Problem auf der palästinensischen Seite. Auf der anderen Seite wird diese palästinensische Autonomiebehörde auch systematisch klein gehalten, indem Steuergelder zurückbehalten werden, indem der Siedlungsausbau vorangebracht wird, und zwar massiv im Westjordanland gerade, mit auch einhergehend mit sehr viel Gewalt von Soldaten, aber auch vor allem von Siedlern und Soldaten, die sie schützen. Und indem eben auch die israelische Regierung ganz klar erklärt hat, das ist ja auch sozusagen Teil der Präambel des Likud, also die Verhinderung eines palästinensischen Staates. Also Netanyahu selbst sagt ja, er möchte nicht, dass wir aus einem Hamastan in einen Fatahstan schlittern. Also Fatah ist die Partei, die die palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert, die Partei von Mahmoud Abbas, dem Palästinenserpräsidenten. Also das will man da auf keinen Fall. Und deswegen sehe ich überhaupt keine Partner, mit denen das jetzt alles durchzusetzen wäre. Auf der anderen Seite, wenn man das wollte, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung vorantreiben will, dann müsste Besatzung zum Beispiel auch einen viel stärkeren politischen Preis haben. Und das sehen wir überhaupt nicht. Der Siedlungsbau geht weiter wie noch nie. Das ist massiv. Und das zu beobachten, wenn man dort unterwegs ist, da wird an jeder Ecke gebaut und da wird auch viel unternommen, um palästinensischen Staat auch allein geopolitisch dauerhaft unmöglich zu machen. Und da müssten dann halt die Regierungen, die tatsächlich sich immer noch dafür einsetzen, dann auch einschreiten.
Frau Krampe, ist die Zwei-Staaten-Lösung tot?
Nein, ich glaube, sie ist überhaupt nicht tot. Sie kriegt gerade ein Momentum. Ich habe das vorhin bereits gesagt und es ist auch die einzige Lösung. Also natürlich kann man sagen, die palästinensische Autorität hat zunehmend an Legitimation verloren. Das höre ich auch unter meinen Partnern, Stiftung und Freunden und Bekannten. Und das ist auch zu spüren in der Westbank. Aber es gibt keine Alternative. Also man kann Weichenstellungen überlegen in einem politischen Prozess, der zur Reform dieser Autonomiebehörde führt, ja, der mehr Demokratie ermöglicht. Wahlen ist ein ganz wichtiges Stichwort von Herrn Kitzler, muss es wieder geben können. Und trotzdem erscheint mir es alternativlos, Palästina als Staat anzuerkennen, um in diesen politischen Prozess hineinzukommen wieder.
Herr Böhmer, Sie haben das Schlusswort. Alternativlos?
Ich rede wirklich viel mit nicht nur palästinensischen, sondern auch mit israelischen Politikern. Ich rede auch viel mit rechten israelischen Politikern. Und wenn die mir wieder vollmundig erklären, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot, dann frage ich sie ja, und was denn dann? Und dann bekomme ich meistens keine Antwort. Und wenn ich dann sage, weil die Menschen, die Palästinenser, die werden ja da bleiben auf Dauer. Die sind ja nicht alle wegzukriegen, egal was passiert. Dann höre ich auch nichts. Also ich sehe bisher auch keine andere realistische Option. Die Frage ist, wann diese Option kommt und zu welchen Kosten. Das ist, glaube ich, die Frage. Nur eines fürchte ich auch, dieser Anerkennungswettlauf, den wir jetzt gerade sehen. Da muss ich den Palästinensern, die das kritisieren, völlig recht geben. Weil es gibt für die Palästinenser eine einzige Anerkennung durch einen Staat, die wirklich bedeutsam wäre. Und das wäre die Anerkennung durch den Staat Israel. Bis dahin, fürchte ich, wird es keinen Frieden geben, wenn nicht beide Seiten den Frieden wollen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank. Die Hölle auf Erden. Welche Zukunft hat Gaza? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Journalist Daniel Dünnen-Böhmer von der Welt, Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent in Tel Aviv und Kirsten Krampe, Leiterin des Büros der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Am Mikrofon war Michael Riesel.